Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Wer schläft, sündigt nicht, heißt es im Volksmund. Aber das ist sicher nicht nur hier eine verkürzte Redewendung, sondern wird durch eine Vielfalt an Eindrücken zu Nacht und Schlaf, ob in Alltag, Kunst oder Kultur, schnell relativiert. Die dunkle Seite der Nacht und der Kontrollverlust im Schlaf sind natürlich beängstigend gleichzeitig, aber entlassen uns Nacht und Schlaf aus den Gesetzmäßigkeiten des Tages. Die eigentlichen Verpflichtungen treten in den Hintergrund und das Unterbewusste und die Träume rücken in den Vordergrund. Und vor allem für Kinder sind Nacht und Schlaf Extremerfahrungen, die spätestens, meine ich, seit den fantastischen Erzählungen der Romantik eine besondere Ausformung in Kunst und Literatur erlebbar machen. Wie sie sich allerdings entwickelt haben, Nacht und Schlaf in der Literatur für Kinder heute, das ist Gegenstand unseres Michels, unseres Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und bei mir zu Gast ist heute Moritz Klein, Verlagsleiter und Geschäftsführer im Peter Hammer Verlag in Wuppertal. Und wie es auf der Verlagsseite heißt, besonders schöne Bilder und Kinderbücher herausgibt. Ich freue mich, dass du da bist, Moritz.
Vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich, hier zu sein.
Moritz, das Subversive trägt ja der Peter Hammer Verlag ja quasi schon im Namen. Und wenn ich richtig sehe, feiert ihr auch bald einen 60. Geburtstag. Wie sieht das Subversive denn von heute gegenüber dem von damals aus?
Ja, du startest gleich mit einer sehr interessanten und komplexen Frage, weil ich das wirklich selber spannend finde, wie sich gerade diese Begrifflichkeiten in den letzten paar Jahren vor allem verschoben haben. Dieser Anspruch, subversive Bücher zu machen aus den Gründerjahren des Verlags, der besteht natürlich immer noch, aber hat sich stark gewandelt, weil das, was damals subversiv war, was sich damals als Teil einer Gegenkultur verstanden hat, das ist natürlich heute schon sehr etabliert. Es ist zum Teil etwas, was auch in den Mainstream Einzug gefunden hat und gerade was den Blick auf das aktuelle, das gegenwärtige Kinder- und Bilderbuch angeht, auch durchaus eben die Rezeptionsweise und die Sichtweisen auf Illustrationen, auf Texte stark verändert haben. Also, um ein Beispiel zu nennen, das, was jetzt damals am kleinen Maulwurf, unserem ikonischen Bilderbuch von Wolf Erbruch und Werner Holzwarth, was damals schockierend war, ist heutzutage, naja, ist vielleicht eines müden Lächelns noch wert, ist es aber nichts mehr, was irgendwie für Empörungsstürme sorgt. Und gerade, dass sich jetzt in den letzten Jahren vor allem Begriffe wie Dissidenz, Widerstand, Opposition, sagen in radikaler Form, vor allem eigentlich von rechter, regressiver Seite plötzlich zu eigen gemacht wurden und gekapert wurden. Ja, diese Diskursverschiebung, das ist etwas, wo wir auch überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und ich habe durchaus auch schon überlegt, ob wir vielleicht nicht unseren Verlagstext auf der Homepage mal anpassen müssen, weil erstmal zu sagen, wir sind in einer dissidentischen Position oder wir sind subversiv, ist erstmal nur eine formale Aussage und gar kein inhaltliches Kriterium. Ja, wir treffen damit gar keine inhaltliche Aussage, für was wir stehen, sondern wir sagen nur, wir sind erstmal dagegen. Aber wogegen? Das ist natürlich erstmal offen.
Man könnte mir erstmal meinen, dass das dagegen, insbesondere in der realistischen Kinderliteratur, vielleicht vorkommt, wo die Stimme für Kinder erhoben wird und vielleicht auch die Bedarfe politisch eingefordert werden. Du hast dich aber mit Nacht und Schlaf für Extremerfahrungen entschieden. Da habe ich mir mal gefragt, ist Moritz Klein Romantiker oder was fasziniert dich?
Nein, so weit zu gehen, mich als Romantiker zu bezeichnen, würde ich nicht. Aber ich halte die Romantik für die geistige und literarische Entwicklung, die wir erlebt haben, für eine sehr, sehr wichtige Epoche. Vor allem, weil es zum ersten Mal, und vielleicht muss man das auch ein bisschen komplementär zu der Bewegung der Aufklärung sehen, zum ersten Mal wieder sagen, dass das Dunkle, das Unbewusste, das eben nicht vollständig über die Ratio kontrollierbare als Gegenstand, als literarischen Gegenstand und natürlich auch als gewisserweise auch als Mittel in den Vordergrund gerückt hat. Und etwas wie Psychoanalyse wäre zum Beispiel ohne die Romantik nicht denkbar gewesen. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundstein für das, was wir sagen jetzt unter Moderne begreifen.
Jetzt gibt's ja bei dir sehr viele Bilderbücher und wenn wir schon über die Zusammenführung von Künsten sprechen, dann wäre vielleicht Wolf Arlbruch an der Stelle zu nennen, den du selber schon angesprochen hast, der ein künstlerisches Ausnahmetalent ist und der leider 2022 viel zu früh verstorben ist, aber genau in dem Jahr, in dem du den Verlag ja von Monika Bilstein übernommen hast. Hast du ihn eigentlich noch kennengelernt?
Ich habe ihn damals kennengelernt, aber auch nur flüchtig, als ich schon mal Anfang der 2010er Jahre für den Peter Hammer Verlag tätig war, aber habe nie wirklich mit ihm zusammengearbeitet, leider, und kenne ihn nur aus den Erzählungen von Monika Bilstein und habe auch das Glück, auch seine Frau kennenlernen zu dürfen und über sie auch viel von ihm zu erfahren und war auch in seinem Atelier schon ein, zwei Mal und bin ihm so über sein Werk und das, was er hinterlassen hat und eben die ganzen Geschichten, die sich um ihn ranken und davon gibt es viele bei uns im Verlag, wie du dir vorstellen kannst, näher gekommen.
Mhm. Er ist ja eine richtige Bilderbuchikone und für mich ein Paradebeispiel, wie sich Bilderbuchkunst in den 80er, 90er Jahren verändert, mit ganz, ganz vielen intertextuellen Bezügen. Ein Jongleur, sage ich mal, in Bild und Sprache oder vielleicht auch die Möglichkeiten des Bilderbuches über das Bilderbuch hinaus ausschöpfend. Und damit wir so einen Eindruck mal davon bekommen, würde ich mich freuen, wenn du so ein bisschen mal reinliest in die Geschichte Nachts, die ja in unser Thema führt.
Sehr gerne. Nachts ist im Jahre 1999 erschienen und wurde sogleich nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Das ist ein kleines Buch, was aber jetzt schon seine 8. Auflage erlebt hat und auch seitdem kontinuierlich lieferbar ist bei uns im Programm. Es erzählt eine auf den ersten Blick sehr unscheinbare Geschichte. Die Geschichte von dem kleinen Fons, der nachts nicht schlafen will. Auch das sozusagen ein klassischer Topos der Kinderliteratur. Fons ist hellwach. Ich will in die Nacht, denkt er. Aber alleine traut er sich nicht. Papa muss mit. Aber Papa ist sehr verschlafen. Was willst du in der Nacht? Nachts wird geschlafen. Die Hasen schlafen. Der Gemüsemann schläft. Die Frösche schlafen. Der Storch schläft zum Glück auch. Alle deine Freunde schlafen. Und ich würde auch lieber weiter schlafen. Oma und Opa schlafen bestimmt auch schon lange. Es ist dunkel, man sieht die Hand vor Augen nicht. Selbst die Apotheke ist geschlossen, soviel ich weiß. Es ist überhaupt nichts los in der Nacht. Das ist jetzt nur ein Teil des Buches, aber hier wird auch schon deutlich, vor allem wenn man das durchblättert und zusammen mit den Bildern diesen Text wahrnimmt, dass dieser Text sich selbst eigentlich auf die Schippe nimmt, dass dieses Buch mit den Bildern diesen Text permanent untergräbt, weil sehr wohl einiges los ist in der Nacht und das sieht nämlich der Junge, der mit ganz weit geöffneten, neugierigen Augen durch diese Nacht läuft und fantastische Dinge sieht. Er sieht rote Mickey-Mäuse vorbeischweben und Hasen aus Hüten herauskommen. Er sieht Dackel, die ihm als Brücke dienen und er läuft durch eine abenteuerliche, spannende Kulisse und durch diese Geschichte und auch durch diese Diskrepanz zwischen dem, was die Erzählstimme des Vaters an normativen Aussagen trifft, ja, wie die Nacht zu sein hat und dem, was der Junge sieht und was sozusagen bildlich mit den Mitteln der Illustration dargestellt wird, diese Schere öffnet sozusagen den Raum und den Spalt für das, was sozusagen die Fantasie ermöglicht und natürlich auch eine sehr humorvolle Diskrepanz, die sich da auftut.
Nee, ich finde, dass es auf mehreren Erzählebenen ja unterschiedlich die Nacht ins Spiel bringt und ich einfach ganz unglaublich diesen einzigartigen Stil von Wolf Arlbruch finde, wie auch zahlreiche Rückbezüge ermöglicht, eben ob es jetzt die Architektonik betrifft oder die Materialität oder die Blickführung, die wir haben, weil man folgt natürlich schon zuerst mal dem Kind durch die Stadt, aber jetzt schaut es einen auch ganz begeistert an und man fühlt sich mitten in dem Buch. Aber auch die Kunstgeschichte betreffen und sogar die Kinder- und Jugendliteraturgeschichte, die man entdecken kann. Das heißt, wenn du den Stil zusammenfassen müsstest, wie würdest du das denn beschreiben?
Also Wolf Erbruch arbeitet bei diesem Buch mit einer Mischtechnik. Was bei ihm auch für seine Arbeit prägend ist, ist die Collagetechnik. Er war ein besessener Sammler von Materialien, die er immer wieder eingebracht hat in seinen Illustrationen, aber überlagert die natürlich auch mit Zeichnungen und mit sozusagen malerischen Ebenen, die den Hintergrund bilden. Und das Ganze ist arrangiert. Mich erinnert das sehr, sehr stark an eine Bühne. Mhm. Ja, und es hat natürlich, wie du auch schon sagtest, sehr, sehr viele Referenzen, also literaturhistorische Referenzen, popkulturelle Referenzen. Das ist dieser Verweisraum, in dem sich diese Geschichte bewegt. Und diese beiden Figuren, die durch diese Szenerie laufen, die finden sich oft an unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Positionen. Ja, sie sind manchmal sehr weit entrückt und nur als Silhouette im Hintergrund erkennbar. Manchmal sind sie im Vordergrund und schauen einen direkt an, also zumindest das Kind, weil der Vater sowieso vor Müdigkeit die Augen kaum aufbekommt und er ja wie ein Schlafwandler hindurchläuft durch diese Geschichte. Und ohnehin ist er natürlich nur eine Nebenfigur. Er spricht zwar und er beschreibt die Nacht und widerspricht sich sozusagen selber auf jeder Seite, aber er ist natürlich trotzdem derjenige, der dieses Kind begleitet. Es ist so, dass er sich wecken lässt und mitgenommen wird von seinem Sohn durch diese Nacht und er ist trotzdem da und da hat er trotzdem natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Stabile Funktion oder verleiht dem Ganzen Sicherheit und Stabilität. Ne? Jetzt würde man ja auch davon ausgehen, dass im Bilderbuch, das sich an die Kleinen richtet, sich weniger komplex gestaltet. Mhm. Trotzdem erfordert das Bilderbuch ja viel mehr als nur das Lesen, als klassische Vorlesen. Was macht denn den Reiz des Bilderbuches aus in deinen Augen?
Ja, im Grunde das, was ich eben auch schon angeschnitten hatte und worauf du auch verwiesen hast, diese Möglichkeit, auf zwei Ebenen zu erzählen. Mhm. Einmal über das Visuelle und einmal über die Textebene, die wir natürlich ja von klassischen Literatur kennen. Und darüber ein Spannungsverhältnis aufzubauen, das eben manchmal zusammenlaufen kann, aber manchmal eben auch sich widersprechen kann, wie in diesem Buch. Und über diesen Widerspruch eine dialektische Bewegung hervorrufen kann, das eröffnet dem Betrachter oder der Betrachterin einen großen Spielraum an Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu sehen und verschiedene Dinge zu interpretieren.
Die Besonderheit doch von dem Bilderbuch auch, dass man es gemeinsam anschauen kann. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass der Dialog zwischen Kind und Erwachsenen da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ja, man über seine eigenen Fähigkeiten vielleicht nochmal nachdenkt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es ist natürlich auch genau zentral hier für dieses Buch, weil man sieht hier, dass diese zwei Figuren, und das ist natürlich auch die praktische Vorlesesituation für Bilderbücher, das Kind schaut sich dieses Buch mit einem Erwachsenen zusammen an. Und was zeigt uns dieses Buch? Das Buch zeigt uns, dass Kinder und Erwachsene unterschiedliche Dinge sehen. Das Kind läuft herum durch die Nacht und sieht fantastische Wesen. Und die Nacht ist bevölkert von den verrücktesten Gestalten und den Abenteuern und Möglichkeiten. Und der Vater läuft mit halbgeschlossenen Augen durch die Nacht und sieht eigentlich nichts und behauptet, es gibt gar nichts. Und diese Komik, die sich darüber entwickelt, ist herrlich und sozusagen sehr subtil auch dargestellt in diesem Buch.
Man könnte mal sagen, das ist natürlich eine spannende Geschichte vorm Einschlafen. Man könnte aber auch annehmen, dass es Entlastungsfunktion hat. Weil wir hatten am Anfang drüber gesprochen, dass Nacht und Schlaf ja was eher Verstörendes auch haben können, was Beängstigendes haben können. Das ist aber in dem Buch überhaupt nicht der Fall. Ne?
Ja, ich glaube, das, was sozusagen hier zum Tragen kommt, ist dieser Wechsel von Angst zu Neugier. Und das funktioniert, indem man sich affirmativ verhält gegenüber seinen Ängsten. Und das ist das, was das Buch, glaube ich, Kindern beibringen kann, ohne jetzt irgendwie das pädagogisch zu vermitteln, aber in der Art und Weise, wie es ganz beiläufig diesen zum Teil auch skurrilen Strauß an Wesen, die die Nacht bevölkern, darstellt, ist es erstmal ja möglicherweise irritierend, aber auf so einer selbstverständlichen Weise beiläufig. Die Dunkelheit ist hier die Möglichkeitswelt und man sieht auch, das ist sehr, sehr schön. Das ist ja auch ein surreales Szenario. Ja, ich hatte auch oft beim Betrachten dieses Buches Ähnlichkeiten oder die Erinnerung an die Chirico-Gemälde. Mhm. Ja, also irgendwie metaphysische Malerei.
Nun ist es ja nicht das einzige Bilderbuch, das uns Nacht und Schlaf bei dir im Haus vor Augen führt. Ähnlich und doch anders ist es Nacht und Schlaf in Jürg Schubikers und Eva Muckenthalers Der Weiße und der Schwarze Bär 2007 erschienen. Und mir kam es beim Durchblättern so vor, als wäre es eine Art Verlebendigung eines Bärenleporellos. Was hat es denn mit den Bären auf sich und welche Rolle spielt die Form des Leporellos?
Ist mit den bescheidenen Mitteln, die uns hier im Podcast bleiben, über Bilderbücher zu schreiben, sei kurz umrissen, was diese Geschichte erzählt, in Form von zwei Bären, einem weißen und einem schwarzen Bär, die gewissermaßen auch die komplementären Prinzipien von Tag und Nacht verkörpern. Auch hier geht es um die Ängste des Kindes, die es hat beim Zu-Bett-Gehen, wenn es dunkel wird, wenn es einschlafen soll. Und auch das wird hier über Statthalter erzählt. Nicht sie selber hat Angst, sondern die Puppe hat Angst, wie sie der Mutter berichtet. Und diese Angst bleibt bestehen, weil bisher nur der weiße Bär auftrat und sie in der Nacht besuchen kam. Und als dann schließlich der schwarze Bär kommt und der weiße Bär ist verschwunden, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Stelle, vielleicht kann ich ja auch gleich vorlesen, dann sagt das Kind, ja, wenn es jetzt hier überhaupt noch einen Bären geben könnte in diesem Raum, dann müsste es ein schwarzer Bär sein, weil ich sehe keinen weißen Bär. Und dann macht sie tatsächlich diese Entdeckung und Erfahrung, es gibt diesen schwarzen Bär. Und dieser Bär ist aber in der Nacht unsichtbar. Mhm. Dieser Bär am Ende nimmt ihr die Angst vor der Nacht, weil auch hier diese Akzeptanz des Nicht-Greifbaren und des gewissermaßen ja rational, sinnlich nicht erfahrbaren in diesem bewussten Zustand akzeptiert und angenommen wird und dieses Mädchen darüber die Freiheit gewinnt, diese Nacht.
Aber auch hier finde ich, da gibt die Mutter diesen stabilen Rahmen vor und das häusliche Umfeld, in dem sie sich befindet.
Ja, die Mutter, das ist auch sehr schön illustrativ umgesetzt, weil man sieht immer diese Szenen, wo sie der Mutter erst von dem weißen Bär und anschließend von dem schwarzen Bär erzählt. Diese Szenen sind immer in einem Kontext, einem alltäglichen Kontext in der Wohnung des Kindes und der Mutter dargestellt. Und die Momente, wo das Kind alleine ist in ihrem Zimmer, verändert sich auch der Raum. Da verändert sich die Bildkomposition. Da wird sagen plötzlich werden die Gesetze der Schwerkraft und der Naturwissenschaft außer Kraft gesetzt und alles ist anders arrangiert und gehorcht eben den Gesetzen der Fantasie und der Imagination. Und dazu gehört natürlich auch sagen, so ein Affekt wie die Angst, die auch da mit sagen, konstitutiv wird für sagen, das Bild und für die Geschichte.
Mhm. Es wirkt so ein bisschen, als würde man am Universum der Nacht arbeiten im Bittermer Verlag. Dabei gibt es ja, wie du schon sagst, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, den Betrachter auch einzubinden, beim Vorlesen über die Dialogführung, bei der Bildgestaltung, über die Blickführung, aber auch Täuschungsmanöver. Mich hat es so ein bisschen an romantische Vexierbilder erinnert. Denk da an dieses neue Bilderbuch Hausmonster. Mhm. Eine faszinierende Künstlerin, Wortbildkünstlerin, eine Illusionistin. Und ich finde geradezu perfekt für das Bilderbuch. Wie bist du denn auf die Künstlerin gekommen?
Das ist eine italienische Künstlerin, die schon seit über 10 Jahren in London lebt und arbeitet. Und ich habe sie auf meiner ersten Frankfurter Buchmesse entdeckt. Und ich habe sofort den Stil dieser Illustration sehr reizvoll gefunden, weil es auf der einen Seite sozusagen sehr sehr plakativ und cool ist und auf der anderen Seite einen gewissen Retro-Charme hat, das Ganze. Ja, also auch sie arbeitet mit sehr, sehr unterschiedlichen Techniken, macht sozusagen sehr viel digital, aber es wirkt sozusagen auch erstmal wie ein sehr grober Tuschelstrich. Ja, und diese Geschichte erzählt, und da haben wir wieder eine enge Verbindung auch zu den vorigen Büchern, über die wir gesprochen haben, die Geschichte eines Mädchens, Lola, die in einem Haus wohnt und die in der ersten Seite dem Leser und der Leserin gegenübertritt und sich vorstellt und die lesende Person direkt anspricht und sagt, ich heiße Lola, das ist meine Katze Bertha und das ist mein Haus. Und sie lädt die Leserin und den Leser ein, sie in diesem Haus zu besuchen und erzählt, dass es nachts von Monstern wimmelt in jedem Raum und geht mit dem Betrachter durch jedes einzelne Zimmer ihres Hauses und stellt dort auch durchaus mit einem gewissen Stolz das dort zu findende Monster vor. Und diese Monster sind sehr, sehr unterschiedliche Figuren mit sehr lustigen Namen, unter anderem Glubsch oder Kratzo oder Bogus oder Gorgo. Und auf einer Doppelseite, sehr dunklen Farben gehalten, sehr scherenschnittartig, sieht man dort dieses Monster stehen bei Nacht. Und auf der nächsten Doppelseite, wenn man dann umblättert, löst sich dieses Monster auf in drei Bestandteile, die Haushaltsgegenstände sind oder Kleidungsstücke, aus denen dann natürlich, und da sieht man wieder sagen, diese konstruktivistischen Ansatz der Fantasie, ja, die aber nur in der Nacht so funktionieren kann. In der Nacht setzt dann die Fantasie diese Teile, die sie da sieht, zusammen zu einem Monster mit gewissen Attributen, die dann auch nochmal auf sehr sprachverspielte und verliebte Weise beschrieben werden. Und
geht es um die Akzeptanz, dass Wahrnehmung sich in der Nacht verändert und Kinder das kennenlernen müssen?
Ja, ich glaube, darum geht es. Und es geht genau darum, auch hier diesen Twist hinzukriegen, etwas, was stattfindet und was erst einmal unheimlich ist, weil es etwas Neues ist, weil es anders ist, weil eben Gesetzmäßigkeiten des Tages in der Nacht außer Kraft gesetzt sind. Und plötzlich auch eben die Nacht als Möglichkeitsraum der Fantasie ganz neue Möglichkeiten ermöglicht, auch ja so etwas wie Ängste zutage zu befördern, also lustigerweise zutage zu befördern, obwohl es in der Nacht ist, also etwas sichtbar zu machen, was vorher bei Tageslicht eben nicht zum Vorschein treten konnte. Und das ist, glaube ich, das, was hier passiert. Also
das ist aber doch ein Punkt, der sich durch all die drei Bilderbücher jetzt durchzieht, dass die Nacht im Grunde Chiffre ist für das Neue, auf das sich der Mensch einlassen muss im Leben, das ihm unbekannt scheint. Und das sich natürlich mit Vorsicht und mit Ängsten verbindet, aber bei genauerer Betrachtung dann vielleicht eine Lösung oder eine Perspektive öffnen kann, die man bisher nicht kannte. Wäre es so? Oder gibt es in deinem Verlag auch Bücher? Ich frage jetzt mal einfach so, weil wir haben ja bestimmte ausgesucht, aber gibt es auch Bücher, in denen die Nacht Nacht bleibt?
Ich würde jetzt so spontan mit Nein antworten auf deine Frage. Mir fällt jetzt kein Buch ein in unserem Programm, kein Kinderbilderbuch, wo sozusagen diese Dichotomie Tag-Nacht nicht irgendwie versucht würde, sozusagen dialektisch aufzulösen, dass man eben Kindern, und das ist ja auch sozusagen das Interessante an diesem Topos Nacht oder auch Schlaf, das ist ja sozusagen ein sehr widersprüchliches und ambiguous Verhältnis, was Kinder da haben, ja, zum Schlafen und zur Nacht. Das ist natürlich immer etwas, was in einer bestimmten Entwicklungsphase des Kindes Thema ist und was wir natürlich auf sozusagen eine künstlerische, nicht pädagogische Art und Weise mit unseren Büchern aufnehmen und bearbeiten. Und jeweils da, also der Ausgangspunkt ist tatsächlich immer ähnlich. Ja, also es geht immer darum, Angst abzubauen und eben nicht die Nacht sozusagen als Nacht ausleuchten zu wollen oder zum Verschwinden zu bringen und dagegen anzuarbeiten, sondern die Nacht, als das, was sie ist und was sie ermöglicht, zu akzeptieren und zu umarmen. Als
Ermöglichungsraum.
Ja. Und auch in diesem vielleicht noch ein letzter Satz noch zu diesem Hausmonster-Buch von Eleonora Marton. Da ist es so, dass auch diese Auflösung bei Tageslicht auch in gewisser Weise auch nur eine oberflächliche ist, weil die erzählende Stimme dann zwar das Monster in Einzelteile aufgelöst sieht, also der Betrachter sieht das, aber die erzählende Person, also Lola, fragt dann, nein, im Tageslicht sehe ich dann immer nur den kaputten Staubsauger, einen Rollwagen und den alten Sessel. Das Monster ist aber verschwunden. Und sie fragt sich dann am Ende, ja, wo sind denn alte Monster hin? Wo gehen die denn morgens immer hin, wenn die Sonne aufgeht? Gehen zum Monsterfrühstück. Und der Betrachter, die Betrachterin hat es schon längst begriffen. Auch die Kinder haben es natürlich schon längst begriffen, ja, was da passiert. Ja. Und Lola, die Erzählerin, ist aber weiterhin diesem Trugschluss aufgesessen und sagt dann aber am Ende, zum Glück gibt es in meinem Zimmer keine Monster, weder am Tag noch in der Nacht. Puh. Und jetzt gehe ich ins Bett. Gute Nacht. Und dann sieht man, wie sie in ihrem Bett liegt und das Licht ausmacht und plötzlich sich selber dann, da ist sozusagen die umgekehrte Funktionsweise, ja, da geht man vom hellen Ausgeleuchteten ins Dunkle, selber sich in ein Monster verwandelt und damit auch nochmal wirklich zum Schluss auch nochmal für die Kinder, die das Buch betrachten, auch nochmal klar wird, okay, dieser Verwandlungsprozess geht auch umgekehrt. Sie sieht sich dann am Ende auf der allerletzten Seite im Spiegel und winkt sich selber zu und hat sozusagen dann auch am Ende nochmal selber begriffen, die erzählende Figur, ja, wie ja. Das funktioniert.
Schwierig wird es dann mit dem reinen Vorlesen, wenn man das überhaupt kann, beim Bilderbuch, wir haben es gesehen. Ganz schwierig wird es bei Nadia Budde.
Ja.
Mit Flosse, Fell und Federbett 2004, aber auch bei Susanne Strassers So müde, hellwach 2017 bei euch erschienen. Oder Kann ich bitte in die Mitte 2023. Mhm. Und alle sind inzwischen mehrfach aufgelegt, also sie kommen gut an. Mhm. Sie holen Kinder im Alltag ab und greifen jetzt mal unabhängig von dem, was wir bisher gehört haben, Einschlafrituale auf. Also sei es das Schäffchenzielen oder der obligatorisch Gute-Nacht-Kuss, der vielleicht was beschließt. Oder das unbedingte Dasein von Kuscheltieren am Abend, weil so mit mehreren Kuscheltieren umzingelt, da kann es nicht so schlimm werden. Oder das Vorlesen, das so ritualisierendes Zu-Bett-Gehen abschließt. Dennoch springen sie das herkömmliche Erfahren oder die herkömmliche Erfahrungswelt. Um nochmal zurückzukommen zur Eingangsfrage, wirken sie subversiv? inwiefern? Ich würde es jetzt einfach nur mal an einem Beispiel sehen wollen. Vielleicht das Neueste. Kann ich bitte in die Mitte?
Ja, das Thema dieses Buches ist das Lesen und das Vorlesen vor allem. Es geht um ein Kind, was seinen Freunden, seinen tierischen Freunden ein Buch vorlesen möchte. Und auf jeder Seite, am Ende der Seite, will es endlich ansetzen zum Vorlesen. Und dann passiert aber immer etwas, was diese Situation aufschiebt, ja, diesen Moment des Vorlesens aufschiebt. Es kommt immer was dazwischen. Irgendjemand fehlt noch, irgendjemand muss noch geholt werden. Also es herrscht auch immer diese sehr schöne gemeinschaftliche Gedanke, dass das Lesen eben in diesem Alter für Kinder eben etwas ist, was nicht alleine passiert. Das ist ja auch nochmal ein ganz entscheidender Unterschied zu, wie Literatur dann später für Erwachsene funktioniert. Und jedes Tier denkt dann immer noch, ach, der fehlt noch und der wird noch geholt und dann gibt es noch Rangeleien um das Kissen und wer wo sitzt. Und selbst der Goldfisch wird dann noch zum Vorlesen geholt, sodass am Ende alle, wirklich alle zusammen sind. Und natürlich gibt es dann auch nochmal einen kleinen Twist am Ende. Und bis dann alle vorlesen können, ist das ganze Wohnzimmer komplett derangiert. Und das Sofa steht auf dem Kopf und man findet sich in einer Art Höhle wieder. Aber dann kann letztendlich gelesen werden. Und es ist eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre. Aber in einem völlig anderen Setting als ursprünglich eigentlich angenommen und als geplant und als vielleicht auch sagen klassischerweise vorgesehen, weil nämlich das alles drunter und drüber geht. Aber das Wesentliche ist gegeben, nämlich alle sind zusammen und alle lesen zusammen ein Buch.
Welche Rolle spielt die Nacht und das Schlafen und das Zu-Bett-Gehen?
Also in dem Buch ist das nicht so offenkundig und offensichtlich. Ich glaube, das ist dann vor allem auch in dem sehr erfolgreichen Buch So müde und hellwach der Fall. Das ist natürlich, sagt schon der Titel, das ist eine Einschlafgeschichte. Und ja, es gibt ja lustigerweise, interessanterweise immer diese großen Widerstände und diese Kämpfe, die Kinder ausfechten beim Zu-Bett-Gehen, weil auf der einen Seite gibt es diese biologische Notwendigkeit, des Schlafens. Ja, es gibt sozusagen das Ruhebedürfnis, das die Kinder selber haben, und trotzdem kämpfen sie sehr stark dagegen an. Es gibt immer wieder Ausflüchte und immer wieder, gerade wenn es dann konkret wird, immer ganz dringende Sachen, die unbedingt noch gemacht werden müssen, bevor es zu Bett geht. Und natürlich ist das auch ein klassisches Motiv. Kinder möchten nicht ins Bett gehen, sie wollen noch lange aufbleiben, und ihnen fallen immer noch tausend andere Sachen ein. Also der Schlaf als sozusagen eine Bedrohung und als Einschränkung für diesen ungestümen Lebenswillen.
Ja. Kinder
haben. Und natürlich all die Erwachsenenargumente eher zweckrationaler Natur, die sagen, du musst jetzt schlafen, damit du morgen ausgeschlafen bist, damit du das und das machen kannst, die entsprechen ja gar nicht der Wirklichkeit, der Vorstellungswelt der Kinder. Ja, das ist ja gar nicht, damit kommt man ja gar nicht an die Kinder heran. Und das ist halt sehr, sehr schön, weil sowohl So müde und hellwach als auch das Buch von Nadja Bodeflosse, Fell und Federbett, greifen sozusagen dieses Nicht-Schlafen-Wollen auf und lösen das aber am Ende sehr, sehr charmant und spielerisch auf, sodass am Ende dann doch alle sehr glücklich einschlafen. Und bei Susanne Strasser passiert das so, dass alle zusammen im Bett liegen und dann ein Tier nach dem anderen aufsteht, weil es ganz dringend noch irgendwas machen muss. Ja, alle anderen sind kurz vorm Einschlafen, aber eins ist noch hellwach und muss immer noch aufstehen, und das weckt dann das nächste und so weiter. Also das ist sozusagen diese Kettenreaktion und stellt auch sehr schön dar, dass auch natürlich, genauso wie das Vorlesen, auch das Schlafen der Kinder in diesem Alter, das ist ein Bilderbuch, was sich für Kinder ab 1,5 Jahre schon sehr gut eignet, dass es nie eine individuelle, singuläre Angelegenheit ist, sondern dass es immer etwa ein kollektives Ereignis ist. Ja, dass da das eigene Schlafen vom Schlafen der Mitschlafenden abhängt. Und so ist es, dass dann eins nach dem anderen aus dem Zimmer gehen, man weiß aber nicht wohin. Und am Ende stellt sich heraus, alle liegen in dem Bett des Kindes, was sozusagen in dieser Struktur sozusagen die Funktion des elterlichen Bettes einnimmt. Und alle kuscheln sich da zusammen, bis es zu eng wird und etwas passiert. Ich möchte die Pointe jetzt nicht hier vorwegnehmen, was aber dazu führt, dass alle wieder zurück in ihr Bett stürmen und dort dann friedlich einschlafen.
Ja, man hat so den Eindruck, dass sich Kinder vor dem Zu-Bett-Gehen fürchten oder sich schwer damit tun, weil es die eigene Freiheit, den eigenen Lebenswillen einschränkt. Aber ich denke mir auch, dass es das Ungewisse ist. Man gibt sich ja schon wieder so einem gewissen Kontrollverlust hin.
Mhm.
Und man weiß nicht, was jetzt in der Nacht passiert und wie das gehen wird. Auch so eine existenzielle Erfahrung, die man an der Stelle jeden Tag, denke ich, aufs Neue macht, weil ja, der Schlaf ist nicht umsonst der kleine Bruder vom Tod.
Ja. Ja.
Besonders schön finde ich bei all den Büchern, die wir heute kennengelernt haben, dass das Buch bei euch als Medium in seiner Einzigartigkeit spürbar wird, was es leisten kann, was so ein Buch, ein Bilderbuch leisten kann, was würde ich behaupten, in anderen Medien so nicht der Fall ist. Und ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang über verschiedene Themen deiner Bilderbücher unterhalten. Aber alles soll nicht verraten werden, denn sie sollen es zu Hause ja noch selber lesen. Und auch Strassers Zebra, Nase und Fisch, Katze, Kind, Hamster, Löwe und Storch brüllen, steht alles im Buch. Schön, dass du bei uns warst, lieber Moritz. Ich freue mich, hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
Ja, und wer gerne selbst einmal die Nacht, den Schlaf oder die Einschlafrituale im Bilderbuch vom Peter Hammer Verlag erleben möchte, der findet alle Buchtitel natürlich auf der wunderbaren Homepage www.peter-hammer-verlag.de oder bei uns im Shop im michaelsbund.de. Dann bleibt mir eigentlich nur noch ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.